Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 73. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Den niederländischen Politaktivisten Wamkert habe ich im Juni 2012 kennengelernt, als er die Teilnehmer eines Seminars in Düsseldorf vegan bekocht hat. In den folgenden 30 Minuten erzählt der promovierte Psychologe und Soziologe, wie er dazu kam, als mobiler Koch Demonstranten mit hochwertigem Essen zu versorgen. Er berichtet über seine Friedensarbeit im Balkankrieg und wie er es geschafft hat, in einer brandenburgischen Kleinstadt die Rechtsradikalen zu einer bedrohten Art zu machen.
Ja, ich bin Wamkert, Niederländer von Geburt, aber wohne seit 17 Jahren in Deutschland. Und bekannt oder berühmt bin ich mehr oder weniger, weil ich zu einer Gruppe gehöre, die in die späte Jahre 70, Anfang Jahre 80 in den Niederlanden angefangen ist, sag mal die erste große vegane, vegetarische, mobile Volkung anzufangen, Volksküche, Rahmenplan. In Deutsch bedeutet das Katastrophenschutzplan und wir waren damals fünf frisch Abstudierte fertig mit unserem Studium und so.
Was hattest du studiert?
Ich habe persönlich, bin ich Doktor in Soziologie und Psychologie. Und wir haben dann irgendwie beschlossen, wir wollen nach der Uni wollen wir im Grunde genommen das machen, wovon wir finden, dass es nützlich ist für die Veränderung von der Welt. Wir wollten nicht als bezahlte Wissenschaftler oder so arbeiten. Wir wollten, sag mal, die Aktionen, damals waren das viele Hausbesetzer, Antikernenergie und die Friedensbewegung kam gerade auf. Und ich hatte in Zeit von Uni als Freiwilliger auf die Rainbow Warrior mitgekocht von Greenpeace. Und sind dann einfach mal angefangen zu sagen von okay, wenn wir uns kollektiv Rahmenplan nehmen und davon ausgehen, dass das Katastrophe, Rahmen ist Katastrophe hauptsächlich von Menschen gemacht werden, ist das Beste, was man als Katastrophenschutz machen kann, dafür zu sorgen, dass diese Katastrophe nicht stattfinden, so dass Atomraketen nicht platziert werden, dass Atomzentrales zugemacht werden, dass Chemiewerken nicht mehr ausgebreitet werden und so weiter. Und das war eigentlich, und das haben wir dann gemacht in einem Teil von den Niederlanden, wo die Arbeitslosigkeit am größten war, das ist in Südlimburg, so hier über die Grenze beim Düsseldorf und so ein bisschen über die Grenze bei Aachen, wo die niederländische Mine waren und wo die in die 60er Jahren geschlossen haben. So hohe Arbeitslosigkeit, schwarzkatholisch und so weiter. Und haben wir allerhand verschiedene Projekte gemacht. Und eine von den Projekten war halt Kochen für größere Gruppe und vegetarisch kochen.
Ja.
Und als größere Gruppe war dann die erste Herausforderung war eigentlich, dass ich persönlich es doof fand, dass große Aktionen sich eigentlich hauptsächlich mit Billigprodukten aus Supermärkten damals ernährt haben und dass sicher in die radikale Antikernenergiebewegung und all die anderen Gruppen, die sich irgendwie mit Umwelt radikal beschäftigt hatten, die meisten Menschen ihre Produkte aus Konserve oder aus Imbissbude geholt haben. Ja. Und dieses Bewusstsein, dass, sag mal, die Leute, die Alternative aus den Anfang 70er Jahren, die mal aufs Land gegangen waren und sich mittlerweile mit Orange und Bakwan mäßig aufs Land vereint hatten und ihre Sandalen Biomöhren produzierten oder wachsen lassen und irgendwie darum meditiert haben, dass die nichts mehr mit die anderen Bewegungen zu tun hat. Und trotzdem waren die auf dieselbe Bewegung entstanden. Ich meine, nur gab es da ein bisschen Unterschied. Und das haben wir versucht zu brechen. Wir haben versucht, die Brücke wieder zu schlagen zwischen die Biobauer aufs Land und die Antikernenergiebewegung die Hausbesetzer sind. Und die haben uns vor 30 Jahren oder 81 so, haben die uns verrückt erklärt. Erstens, dass wir kein Fleisch benutzt haben. Das war völlig absurd damals. Ja. Und zweitens, dass wir Biomöhren genommen haben, weil das, ich meine, was war Bio? Bio waren ein paar verrückte Idioten mit Bärten, die aufs Land waren. Mhm. Und drittens, dass wir unseres Essen umsonst weggegeben haben.
Ja.
Und gefragt haben, entscheide selbst, was du davon zahlen musst. Wenn du jetzt 30 Jahre später guckst,
ja,
dann denkst du, ganz Europa ist voll mit Fokus,
ja,
die genau dieses Prinzip
ja,
kopiert haben, mehr oder weniger. Ohne,
ja,
das hat sich so entwickelt, so diese, diese ganze Dinge. Und das haben wir damals, sag mal, nie. Damals waren das in einmalige Aktionen, die wir gemacht haben. Und wir wurden nur immer mehr gefragt bei Friedensmärschen und so, weil es niemand anders gab, die es gemacht hat.
Ja, weil ich meine, es ist ja nicht naheliegend, dass du als Soziologe anfängst zu kochen.
Naja, ich meine, ohne sag mal, ohne Vorstudium Soziologie kriegt man kein arbeitet man nicht in einer freiwilligen Volksküche.
Mhm.
Ich meine, dass man mit Gruppe, Gruppendynamik und all diese Sachen umgehen kann. Und dass ich, man, ein guter, ein wirklich ausgebildeter Koch würde verrückt werden in,
ja,
in den Fokus. Sicher, wie was ich jetzt mache, kochen mit das, was man, was weggeschmissen ist.
Ja.
Und versuchen, da eine Mahlzeit draus, ja, zu machen.
Ja.
Das macht einen Koch verrückt.
In den über 30 Jahren, die du jetzt schon unterwegs bist, hat sich ja auch viel verändert wahrscheinlich. Das heißt also, du hast gesagt, es hat angefangen, die Teilnehmer an so Anti-Atomkraft-Demonstrationen mit gutem Essen zu versorgen. Mhm. Und jetzt, gerade habe ich rausgehört, geht es ums Containern, was im Moment so im Schwang ist. Das ist ja erstmal ein anderer Ansatz.
Ja, es entwickelt sich. Es entwickelt sich. Ich meine, erstens ist es auffallend, dass in die 30 Jahren die Frage von wo ist das Fleisch, sich geändert hat. Am Ende ist die Frage jetzt, ist es vegan?
Mhm.
Das ist mal eine 180% Drehung,
ja,
wovon man denkt, von, ja, hä?
Das Wort kannten früher das, kaum
das
wenige.
Das Wort vegan wurde vor 30 Jahren, sag nur durch ein paar absurde Idioten die Sandalen getragen haben und sie aus ziemlich ungesund rausgeguckt haben,
ja,
die Wäsche geguckt haben, gemacht, mhm, aber sicher nicht in die große Menge als jetzt.
Ja.
So, das hat sich heftig verändert.
Ja.
Und das Zweite, und das ist eigentlich, das ist auch die Veränderung, die sich in die Gesellschaft in den letzten 30 Jahren stattgefunden hat. Die Gesellschaft ist, statt dass wir das erwartet haben, immer mehr produzieren gegangen. Statt dass immer weniger produziert wurde, wie man sich irgendwie gedacht hat in den 70er Jahren, kommt es, ja, mit der Agrarpolitik noch ein bisschen in reinen Sachen, ja, weggeschmissen. Aber es hat sich immer verrückter geworden, bis wir auf dieses Moment angekommen sind, dass wir vor 4 Jahren entdeckt haben, wir können 8.000-9.000 Leuten eine Woche lang versorgen mit das, was wir bei einem Bauer abholen.
Ja, was der normalerweise wegschmeißt.
Was er wegschmeißt,
ja,
was bei ihm da wegrottet und,
ja,
vielleicht als recycelt wird als Kompost.
Ja.
Wenn man Glück hat.
Ja.
Aber weil die Bauernhöfe alle spezialisiert sind und man hat nur Kartoffelbauer.
Ja.
Früher hatte man Bauernhof, Demeter Bauernhof, die hatte Tieren und Kartoffeln und Gemüse und so. Und was an Kartoffeln nicht gegessen wurde, ging an die Tieren.
Ja.
Aber
ist heute auch auf Demeter Bauernhöfen nicht.
Ist auf Demeter Bauernhöfe passiert das noch, aber
ja.
Viele Biobauernhöfe sind spezialisiert, ah, nur auf Kartoffeln.
Ah, okay.
Und an die EU hat seit 1996 verboten, seit 2006 verboten, dass Abfall, was von einem Hof kommt oder was aus Restaurant kommt, an Schweine verfüttert wird. So, mittlerweile schmeißen wir Menge am Essen weg, die,
ja,
vergleichbar ist als die totale Ernte von Österreich,
ja,
was wir früher am Schweine verfüttert haben,
ja,
was wir zusätzlich auch nochmal aus Drittweltländern
holen.
Und um da Leuten, ja, deutlich zu machen, was da im Grunde genommen an passieren ist,
ja,
dass man bei jedem Supermarkt um die Ecke gehen kann und das beste Essen aus die Tonne holen kann, was man sich vorstellen kann.
Ja.
Und sind wir so langsam wie in den letzten 2-3 Jahren genau auf diese, in diese Richtung gegangen,
ja,
um das zu zeigen, dass es nicht nur Einzelpersonen können, aber dass man das auch groß machen kann.
Ja.
Und es geht nicht, dass das eine Lösung bietet für das Problem.
Ja.
Es ist, dass Menschen auf die Straße, in die, so wie hier in Düsseldorf,
ja,
irgendwie auf die Einkaufsmeile von Düsseldorf,
ja,
Leuten sich bewusst werden, dass es passiert.
Ja.
Dann darüber nachdenken.
Ja.
Weil wir können keine Lösung finden vor Problemen, wovon die Menschen noch nicht wissen, dass,
genau,
es, dass es ein Problem ist.
Ja, das heißt also, du verstehst deine Arbeit als Aufklärung, als Bewusstseinsarbeit.
Ja, ja, als nicht als Vorreiter, aber als,
ja,
als jemand, die versucht, dem klar zu machen, von die Spiegel zu sein, von das ist was an die andere Seite hin,
ja,
aus dem Supermarkt rauskommt oder,
ja,
aus die Fabrik rauskommt und, aha, das ist dein Konsum,
ja,
und du bist nicht verantwortlich für die völlige Vernichtung von diesem Planeten, aber,
ja,
das dann nicht durch zu sagen, von du bist da falsch, aber komm mal mit essen,
mhm,
hier hast du Essen von uns umsonst, ess das mal, ist es lecker, ja, es kommt aus der Tonne.
Ja, in der Reihenfolge.
Ja.
Hinterher erst sagen, ja, das aus, ja, mhm.
So, wenn es, weil, es dann, weil es dann verständlich wird, weil dann,
ja,
Mutters in einmal sagen von, wie, oh, das sind gute Kartoffeln, wo,
ja,
hat sie die dann her? Ja,
ja,
die werden hier weggeschmissen bei euch.
Ja, ja, genau.
Und damit erreicht man dann in einmal die Menschen, die zum Beispiel von der etwas älteren Generation oder meiner Generation, die next, direkt nach dem Krieg geboren sind,
ja,
die es noch von ihren Eltern gelernt haben,
ja,
das Wort Hunger noch in,
ja,
in seinen negativen,
genau,
Sinn kennen.
Essen wird nicht weggeschmissen.
Essen wird nicht weggeschmissen.
Ja.
Und keiner gibt es zu.
Ja.
Aber es passiert in,
ja, massenhaft.
Unglauben.
Ja. Ja.
Und,
aha,
das ist die erste Berufsschulungsstufe,
ja,
wo es halt,
ja,
in diese Gesellschaft durchgeht.
Ja.
Und das ist nicht nur Deutschland oder Niederlande oder Europa, das ist weltweit,
ja,
was passiert. Es,
ja,
ist nicht ein Problem, was sich nur hier abspielt.
Ja. Wo liegt denn die Wurzel? Warum passiert das?
Warum das passiert? Weil man Respekt verliert gegenüber das, was uns umringt.
Ja.
Ich meine, hier in Düsseldorf lebend, wenn man von hier nach Köln fährt, was wahrscheinlich ein wenig Düsseldorfer tun, kommt man durch ein Gebiet, wo Rhein-Braun seit über 60 Jahren das größte Loch in die Welt grabt.
Ja.
Wenn man an diese Braunkohlgraben steht, dann fragst du mich auch, was ist da falsch gegangen in,
ja,
den Gehirnen von diesen Menschen,
ja,
dass man so eine Landschaft kreieren kann.
Ja.
Gibt es da echt wirklich kein anderer Weg, um, sag mal, mit Energie umzugehen.
Ja.
Also, aber bis in dem Moment ist die völlige Respekt zum Natur, zum Produzent, zum,
ja,
unserer nächsten Generation ist weg.
Ja.
Mhm. Und das fängt an mit jemand, die es nicht notwendig findet, um seinen Abfall in einen Abfalleimer zu schmeißen, aber auf die Straße. Aber ich meine, das ihre Idee, ich habe 5 Jahre in Bosnien im Krieg gearbeitet und 3,5 Jahre in Albanien, in der Albanien-Krise.
Wie sah das da aus? Warst du da mit irgendwelchen Hilfsorganisationen unterwegs?
Ich habe meine eigene Hilfsorganisation gegründet.
Warst du da richtig im Kriegsgebiet oder,
ja,
oder anschließend?
Ja, nee, richtig im Kriegszeit. Oder vor die Zeit. In Bosnien war ich schon vor, dass der Krieg angefangen hat und habe ich die ganze Entwicklung miterlebt.
Was hast du da gemacht?
Lass mal erst mal eine Antwort geben.
Ja, okay.
In Albanien gab es nie Abfall.
Mhm.
Es gab es einfach nicht. Weil die haben 100% Recycling gemacht.
Ja.
Die hatten, sag mal, eine X-Menge von Rohmaterial, was die gebrauchen konnten.
Mhm.
Und alles wurde recycelt.
Ja.
So menschlich gesprochen oder technisch gesprochen auch. Das ist möglich.
Ja.
So, Abfall ist ein Disrespekt gegenüber unserem Planeten.
Mhm.
Es gibt keinen Abfall. Es,
ja,
gibt Rohmaterial, das man wieder benutzen kann.
Ja.
Und das haben die Albaner 40 Jahre bewiesen. Danach ist dann Albanien explodiert, das System. Die Leute haben begriffen, Hoxha lebt nicht mehr. Es hat eben vor 5 Jahren gedauert, bevor die das wirklich begriffen haben.
Mhm.
Und in 1997, wenn ich da ankam, lag ein halber Meter Abfall auf die Straße, weil sie kannten das Problem Abfall nicht. Mhm. Das ist ungefähr vergleichbar mit unserer Kultur. Wir produzieren auch einen halben Meter Abfall, wir transportieren es nur ab, sodass wir es nicht sehen.
Ja.
Aber Abfall gibt es in diesem Sinne nicht. Es gibt nur Rohmaterial, was wir nicht weiter benutzen. Mhm. Wie ich in Bosnien gekommen bin. Ich habe viele Kurse gegeben mit Menschen, die heißen gewaltfreie Konfliktlösung.
Ja.
Und in 1991 wurde ich durch Freunde in Bosnien und Sarajevo, aber Ljubljana und so, gefragt, ob ich Trainings mit vor gewaltfreie Konfliktlösung geben konnte mit Polizei und Leuten, die im Krankenhaus arbeiten. Und dann bin ich da, sag mal, 3 Monaten hingegangen. Und in die 3 Monaten ist ein Krieg ausgebrochen. Mhm. Irgendwie habe ich dann, meine damalige Freundin hat dann gesagt, von okay, du kannst jetzt nach Hause gehen. Der Krieg ist da, das ist nicht dein Bier. Und ich habe dann gesagt, von ich bleibe hier, solange der Krieg dauert. Naja, in Ljubljana hat er dann, in Slowenien hat er dann 10 Tage gedauert. Und dann fing die Scheiße in Bosnien oder in Kroatien an. Da dauerte ja ein bisschen länger. Und dann 1. April 1992 wurde ich nach Hause. Und da war es eigentlich vorbei. In die Sinne, dass es ein Friedensvertrag war. Und dann ist die wirkliche Sache in Bosnien erst abgegangen. Ja, dann bin ich erst 5 Jahre später rausgekommen. So,
und in der Zeit hast du dich die ganze Zeit mit dieser gewaltfreien Konfliktlösung
beschäftigt? Nein, ziemlich schnell wurde es dann deutlich, dass wenn man irgendwo in einem Bunker sitzt und die Raketen schlagen eins und du sitzt da mit 50 Polizisten und versucht den deutlich zu machen, es gibt eine andere Art und Weise, um Entscheidungen zu nehmen und Gefäde auszukämpfen. Und sie haben neben ihrem Stuhl alle einen Kalaschnikow stehen, dass irgendwie deine Botschaft nicht mehr ankommt.
Okay.
So, was ich als Erste gemacht habe oder was am wichtigsten Ding gewesen ist im Anfang, war direkt nach dem Anfang von Krieg wurde alle Kommunikationslinien zwischen die verschiedenen Republiken wurde gekappt. Mhm. Man konnte von Zagreb nicht mehr nach Beograd anrufen. Und das gilt nicht nur für normale Menschen, das ging auch für Friedensgruppen nicht. Oder für Frauengruppen oder für humanitären Organisationen.
Ja.
Und ich hatte da irgendwie ein Erfahrungen gemacht, dass man mit Computers via Modems einander anrufen konnte und dass man dann Berichte schicken konnte. Das hatte ich so in die 80er Jahren schon mit beschäftigt gewesen. Und ich habe dann als Erste im Krieg ein Computernetzwerk aufgebaut, was so Samir-Netzwerk, das heißt für Frieden, was 12 Host-Computers in alle Länder von Jugoslawien, alle verschiedene Republiken hat. Und am Höhepunkt, glaube ich, irgendwie 25.000 oder 26.000 Gebraucher. Mhm. Und was die ganze Krieg durchfunktioniert hat. Das war, sag mal, alle Kommunikation von der Außenwelt nach Sarajevo und von Sarajevo nach die Außenwelt ist über unsere Computernetzwerke gegangen. Mhm. Und das bedeutete, das war 9600 KBS, so Kilobyte, das wir verschicken konnten.
Ja.
Wenn man jetzt rechnet man in Megabytes und Pictures und Dings, die man verschickt.
Ja klar, Videos.
Das war das Wichtigste, was entstehen konnte. Man konnte kommunizieren mit Menschen im Sarajevo und konnten die Berichte schicken. Alle Leute, die im Ausland waren, konnten auch mit Sarajevo kommunizieren. Und das hat es im Krieg in die Szene noch nie gegeben. Mhm. Und ich habe dann ein Tagebuch geschrieben, jeden Tag 2 Seiten rumgeschickt. Das hat dann über das Internet, Internet gab es nicht, Computernetzwerke von Universitäten ist das verbreitet. Use Groups. Mhm. Und auch im bestimmten Moment haben wir 250.000 und ein halbes Million Leute dieses Ding gelesen und schrieben dann E-Mails zurück von können wir helfen? Und da habe ich gesagt, klar, viele kann helfen. Da sitzen die 1,4 Millionen Leute im Flüchtlingslager. Komm mal hin, komm mal 3 Wochen hier hin, wohnen 3 Wochen oder länger in einem Flüchtlingslager und spielen mit Kindern. Mhm. Und wir werden merken, wo es hingeht. Und erst UNHCR und die andere Organisationen gefragt, darf ich das überhaupt? Und die gesagt, von da kommt eh kein Mensch, so mach das. Ja, Ende von der Geschichte war dann nach 4 Jahren, hatte ich 36 Flüchtlingscamps, wo ich die komplette Leitung hatte und wo ich alles organisieren musste, vom Essen bis Kampfkoordination, bis Medizin, bis Housing, bis Schule, bis so waren 1,5 Millionen Flüchtlinge, die wir als Sint-Sekret der Sonnenblume versorgt haben. Und was völlig aus freiwilligen Aktivitäten aus der ganzen Welt, ich meine, wir haben irgendwie zwischen 7.000 und 8.000 Freiwillige innerhalb von der Zeit sind da hingekommen. Und durchschnittlich haben so zwischen 400 und 500 Leuten da.
Ja.
Und waren damit die größte humanitäre Organisation vor Ort.
Oh ja.
Und alle kennten uns. Und die Frage war immer von, warum funktioniert es bei euch und nicht bei uns? Und die Frage, ja, wir machen es freiwillig. Weißt, wir kommen hier, bezahlen unsere eigene Reise und sind da vor Ort und wir kriegen keine, wie Medicine Sans Frontières oder UNHCR, wir machen das nicht als Job.
Ja, ja.
Wir sind hier, weil das ein wichtiges Ding ist. Und dann hat die UN gefragt, ob ich dasselbe mit Dörfern machen konnte oder mit Kriegsgebieten, wo Leute an zwei Seiten von der Frontline wohnten. Und das funktioniert auch. Und das waren dann Projekte in Lippeck, in Pakrac, in Banja Luka, in so andere Plätze, wo dann dasselbe System auf Städte und Dörfer gesetzt wurde.
Bist du heute noch mit denen in Kontakt?
Ich habe im Moment noch ungefähr 24 Projekte laufen in Bosnien und Kroatien und um 27 so um die Dreh in Kosovo.
Das heißt, du bist auch immer wieder mal dann vor Ort?
Ein- oder zweimal pro Jahr.
Ah ja.
Aha. Ungefähr 18 in Albanien und irgendwie 5 oder 6 in Mazedonien, hauptsächlich in Roma.
Ja. Das heißt, ich meine, wir haben uns ja jetzt in dem Zusammenhang kennengelernt, dass du hier für ein Seminar kochst, aber das Kochen ist dann nur ein kleinerer Teil von deinen Aktivitäten.
Ja, das fällt am meisten in Deutschland auf, ja.
Ja. Das ist also das, wofür du dann bekannt bist.
Das andere machen wir in der Ausland.
Ja. Ah, okay.
Aber wenn du aufs Internet guckst, dann würdest du, wenn du meinen Namen eingibst, würdest du merken, dass sag mal, die Aktivitäten in die Balkan oder in Tschetschenien oder so, dass das genauso in Gruppen bekannt ist, was ich.
Ja.
Noch mit
beiden, ne? Reicht, ne? Ich meine, okay, ich kann solche Dinge relativ einfach machen. Ich habe 5 Jahre vor, dass ich in meinen Studienzeiten vor die UNESCO gearbeitet und bei der UN war ich niederländische Jugendvertreter.
Mhm.
Das heißt, ich kenne all diese Realitäten.
Mhm.
Und ich bin immer so geblieben. Ich hab damals meine Delegationsleiterin war Minister von Staat von den Niederlanden, eine Frau, wo ich unheimlich viel an zu danken hatte, die mir viel gelernt hat. Und die hat mir irgendwie gefragt, Herr Kat, versprech mir nie im Leben einen Dreiteiler und eine Dings anzumachen und einfach dich selbst zu bleiben.
Ja.
Ob du jetzt Diplomat wirst oder nicht, ist mir egal, aber bleib, wer du bist, weil das Moment, dass du anders wirst, dass du dein Kleidung ändert oder deine Haltung ändert und diese Sachen hier ernsthaft nimmst, bist du weg vom Fenster.
Ja.
Und durch diese Erfahrungen, die wir, sag mal, in Bosnien gemacht haben und die Erfahrungen, die Sint-Sekret als eine von den größten Organisationen noch immer in Kroatien, war das relativ einfach, um in Kosovo-Krise dasselbe zu tun. Weil fast alle humanitären Organisationen in Kosovo wurden geleitet door ex-freiwilliger van Sint-Sekret.
Ja.
So, ik saß daar op een bepaald moment in Pristina met 125 Organisationen om mijn Tisch. En dat waren alle Leute, die ik kannte, die irgendwie in een Flüchtlingslager in Jugoslawien gearbeitet hatten, 6-7 Jahren vorher.
Aha.
Und jetzt alle so Haupt waren von verschiedenen humanitären Organisationen. So, ich konnte tatsächlich sagen, UNESCO oder UNICEF, du hast doch Trüchse, wenn wir die da einsetzen können und du hast da noch irgendwo einen Lagerplatz mit Teddybären. Ich brauche 500.000 Teddybären da und da. Kannst du die niederländische Armee fragen, ob die Teddybären dahin transportieren? Und das, wenn man genug Fantasie hat, die tun es.
Ja.
Die sind verrückt genug, ja, um es zu tun. Aber du musst irgendwie auf das Moment sagen, von,
mach
es ernsthaft, mach es. Mhm. Es ist nötig, es klingt verrückt, aber schick ein halbes Million Teddybären nach Cookies.
Ja.
Und die Kinder haben nichts.
Ja.
Und nicht, dass die Kinder damit gerettet werden, aber die Rettung bestand darin, dass wir die Kinder auf einen bestimmten Moment ablenken mussten, weil wir nicht wussten, wie viele Landminen um ihre Kämpfen lagen.
Ja.
So, wenn die Kinder da in die Wälder rumgerannt sind, wussten wir nicht, ob Teddybären war nur die Rettung von ein halbes Million Kinder, kriegst du nicht mehr unter Kontrolle. Ja?
Ja. Ich überlege gerade, was man so daraus lernen kann. Also wenn jetzt jemand zuhört...
Keine Angst zu haben.
Ja.
Absolut das zu tun, das... Ich meine, ich mache nichts Besonderes. Ich mache das, was alle Menschen machen wollen.
Ja.
Oder was alle Menschen sich eigentlich gern tun. Nur das eine Unterschied ist, vielleicht ich tue es. Wo andere anfangen, darüber nachzudenken, was alles schief gehen kann.
Ja.
Und bei mir geht genauso viel schief. Ja, aber wenn du einmal unterwegs bist, dann hast du den ersten Schritt schon mal genommen.
Ja.
Und dann gibt es irgendwie genug Menschen, die vorbeikommen und helfen, das Pfad weiter zu machen.
Ja, ja, einfach anfangen.
Ich bin in Deutschland geblieben, dieses Mal in 87 oder in 95 in Deutschland geblieben, weil ich gemerkt habe, dass das Dorf, wo ich kam, Belzig, das war, hatte ich gelesen, ich war ein bisschen in Ausruhe von 5 Jahren Krieg, und las in die Spiegel, dass es ein rechter Hochburg war. Und mir war es nicht aufgefallen. Und ich wohnte da seit ein halbes Jahr. Ich hatte zwar Leuten mit kurzen Haaren und schwarze Uniformen vorbeilaufen gesehen, aber ich war 5 Jahre im Krieg gewesen. Und im Krieg laufen auch viele Leute mit kurzen Haaren und schwarze Uniformen vorbei, aber die haben einen Kalaschnikow dabei. Das ist gefährlich.
Ja.
Und da hatten die das nicht. Die hatten höchstens, wenn es drauf kam, am Samstagabend eine Fackel. Aber mir war die Gefahr nicht aufgefallen. Mhm. Ich hatte nicht die Idee von ein bisschen in Deutschland.
Ja.
Ja. 2 Toten sind dann gefallen bei uns in Belzig, die von den Skins totgeschlagen wurden. Und dann hab ich ein Gebäude mit in die Stadt gemietet, wovon ich nicht wusste, ob ich die Miete je bezahlen konnte. Und sind wir angefangen, so ein Freiplatz zu machen, Infocafé heißt das, was ein Platz ist, wo alle Leute hinkommen können und wo es Vorurteile, sag mal, an die Tür abgegeben werden sollten oder jedenfalls nicht durchgegeben werden. Ein Platz für Toleranz heißt es.
Mhm.
Und wenn jetzt in Brandenburg etwas passiert, wo Leute Probleme kriegen, weil die von Rechten zusammengeschlagen werden, dann wird gesagt, geh doch mal in Belzig gucken, wie die das gemacht haben. Da gibt es nur noch 2 Skinheads, die werden von uns geschützt. Und die 60, ich meine, das sind eine bedrohte Tierart. Und die wird von uns als bedrohte Tierart gesehen. Damit haben die auch kaum Einfluss.
Sind die ursprünglichen Skinheads abgewandert oder haben die sich verändert und sind keine mehr?
Ganz viele haben einfach ihre Haare wachsen lassen und haben entdeckt, dass afrikanische Reggae und russische Techno viel bessere Musik ist zum Tanzen, dann diese verdammte Eupunk. Es war nur eine Frage, wie kommen wir mit diesen Jugendlichen in Kontakt?
Das hast du hingekriegt. Offenbar.
Und das haben wir irgendwie hingekriegt. Ja. Wir sind einfach in die Stadt, damit angefangen.
Das heißt also, wenn jetzt jemand irgendwo und ähnliche Probleme hat, kann er zu euch kommen und das lernen? Oder sich angucken?
Angucken. Man kann es nicht kopieren.
Ja,
man kann die Stil kopieren,
ja,
man kann diese Art nicht kopieren. Damals wurde gesagt, wie willst du das finanzieren? Ich sage, ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich die Miete bezahle. Aber ich miete es einfach. Und wenn ich 3 Monate frei kriege, um es umzubauen, ich habe hier genug bosnische Flüchtlinge, womit ich das bauen kann. Es gibt noch ein paar Afrikaner. Wir bauen das Ding um und wir werden es so umbauen, dass jeden in Stadt es mitkriegt, dass es gebaut wird. Auch wenn wir nichts zu bauen haben, wir werden alle Fenster raushauen und draußen stehen, anmalen und weiß der Teufel. Und irgendwie kommt da ein Journalist vorbei und ich sage, was machst du? Und wir erzählen das und der verkauft diese Geschichte an die Berliner Zeitung und zwei Tage später ruft irgendwie jemand aus Potsdam an und sagt, ich bin von der Brandenburgischen Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und so. Dürfen wir euch sponsoren? Natürlich darfst du uns sponsoren. Ja, dürfen wir deine Miete bezahlen? Ja, natürlich darfst du unsere Miete bezahlen. Und das ist jetzt 12 Jahre. Sie bezahlen unsere Miete und wir haben mittlerweile 3 Sozialarbeiter im Dienst von Asylbewerbern, die hier ihre Sozialarbeiter gelernt haben. Und so, sagen wir, im ganzen Landkreis Sozialarbeit machen mit Asylbewerbern, weil die Jungs am besten wissen, wo es lang geht.
Ja.
Und das können wir durch, dass Leute bereit sind, uns Gelder zu geben und zur Verfügung zu stellen, so wie Kirche oder so, können wir das machen, ohne dass die Staat oder wen je eingreifen kann, was wir machen dürfen und was wir nicht machen dürfen.
Sehr schön.
Und das ist, kann man das kopieren? Natürlich kann man das kopieren, aber man muss jemanden haben, der auf einem bestimmten Moment sagt, einfach tun.
Ja.
Und wenn wir das Ding gegen die Lantanen fahren oder gegen die Wand fahren, dann fahren wir das Ding gegen die Wand.
Ja.
Aber mehr als Bankrott können wir nicht gehen.
Ja. Das ist auch fast ein Schlusswort.
Ja.
Wenn man noch ein bisschen mehr wissen will, du hast eine eigene Website.
Ja. BAMKA.de.
BAMKA.de, okay. Gut. Herzlichen Dank.
Bitte.
Funpot.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Neue Ideen für alle. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt uns bitte weiter. Mehr Infos unter www.funpot.de.